Nur ein Punkt aus zwei Spielen zum Jahresstart, zweimal in der Schlussphase die Kontrolle verloren, gepatzt ausgerechnet gegen direkte Europacup-Konkurrenten. Die Abwehr ein Desaster, der Torhüter ein Sicherheitsproblem und die neue Sturmhoffnung schon wieder verletzt. Das Jahr 2026 ist gerade mal 14 Tage alt, aber bei Eintracht Frankfurt, ja, da könnte jetzt schon mal der Baum brennen.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus am Schaffordnung in deiner Wohnung Tag kümmern wir uns um eine Eintracht, die alles andere als aufgeräumt ist nach dem 3-3 gegen Dortmund und dem 2-3 gegen den VfB Stuttgart. Und jetzt räumen wir ein bisschen auf. Das machen wir mit Daniel Höhr vom Hessischen Rundfunk. Hallo Daniel.
Hallo Malte, grüß dich. Ja, Ordnung schaffen ist nicht nur bei der Eintracht angesagt, das steht bei mir auch noch auf dem Programm.
Das muss sein, gerade zum Jahresbeginn ein bisschen Chaos, damit man dann irgendwann hoffentlich alle Probleme und Altlasten dann auch tatsächlich entsorgt hat. Aber die Altlasten bei der Frankfurter Eintracht, ja, so schnell scheinen die sich nicht entsorgen zu lassen. 36 Gegentore, die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Wie brisant ist denn die Lage aus deiner Sicht bei Eintracht Frankfurt? Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch nochmal zurückblickt auf die letzten beiden Spiele zum Jahresstart, wo ja gerade in den Schlussminuten dann, was sie in der Hand hatten, an ihnen dann doch noch entglitt.
Also in der Defensive ist es sehr brisant, würde ich sagen, weil da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Ja. Man sich ja auch selber ein Problem in Anführungsstrichen wieder ins Tor gestellt haben. Nicht, weil Kawasantos ein schlechter Keeper ist, aber weil man sich die Diskussion wieder aufgemacht hat am Ende des Tages. Ansonsten sehe ich gar nicht alles so düster, ehrlicherweise, bei der Eintracht. Aber die Art und Weise, wie dann die Spiele entweder nicht gewonnen wurden gegen Dortmund oder dann kurz vor Schluss verloren wurden wie gegen Stuttgart, sorgt natürlich nicht dafür, dass Ruhe einkehrt nach einer Winterpause, die ja auch von starken Worten zuvor von Axel Hellmann geprägt waren, aber auch von etwas Unruhe im Umfeld.
Ganz genau, der Druck, der von Axel Hellmann kam, hat ja schon wirklich für ein bisschen zum Nachdenken sicherlich angeregt. Mir fehlt die Intensität, mir fehlt die Härte, mir fehlt die Konsequenz. Wir müssen als Gruppe intensiver verteidigen. Das ist ja schon recht deutlich, was ihm da missfällt.
Ja, das war sehr deutlich und wir haben uns auch sehr gewundert, ehrlicherweise, in der Redaktion, als wir das mitbekommen und besprochen haben, weil ja auf dem Papier die Eintracht trotzdem zu dem Zeitpunkt, waren es glaube ich 4 Punkte auf die Champions-League-Plätze, gut dastand und eine vernünftige Hinrunde gespielt hat. Ich glaube 2 Punkte weniger geholt hat als im Jahr zuvor, als man sich direkt für die Champions-League qualifiziert hat. Und Eintracht Frankfurt ist zwar ein Verein, der sehr gewachsen ist und sportlich in seiner Leistungsfähigkeit explodiert ist über die letzten 10 Jahre, aber jetzt nicht Dauergast in der Königsklasse ist. Insofern muss man da das Gefühl immer so ein bisschen von der Punktetafel oder musste man damals noch so ein bisschen trennen. Aber das hat natürlich dafür gesorgt, dass dieses Gefühl, was im Umfeld herrschte, dass das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde, von Axel Hellmann sehr deutlich bestätigt wurde. Und für mein Empfinden hat das natürlich den Druck intern sowie extern erst einmal erhöht, was zumindest mal vom ein oder anderen mit einem Fragezeichen aufgenommen wurde.
Ist das auch was sich jetzt auf die Mannschaft tatsächlich in diesen beiden Spielen gegen Dortmund und Stuttgart dann auch schon gezeigt hat, dass dieser Druck eben da ist und dass viele der Probleme, die da vielleicht auftreten, dann auch vielleicht durch diesen erhöhten Druck dann kommen?
Also ich finde schon, dass du der Mannschaft den Druck anmerkst, weil einfache Fehler passieren, seitdem diese Mannschaft unter Druck steht. Das war jetzt auch schon vor dem Hellmann-Podcast, so muss man dazu sagen, wenn man sich an das Spiel beim HSV beispielsweise erinnert, den Fehler von Namdi Collins. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die in der Hinrunde auf diese Art und Weise passiert sind. Insofern, die Mannschaft schafft es nicht, diesen Druck abzuschütteln, würde ich sagen. Und dann hilft es natürlich nicht, wenn dein Vorstandssprecher den Druck noch einmal erhöht, sozusagen im vereinseigenen Medium. Und man hat nicht den Eindruck, dass die Mannschaft diesen Druck final abschütteln kann. Ich glaube nicht, dass der Podcast explizit jetzt eine Rolle gespielt hat bei den letzten 2 Spielen. Dafür ist er zu lang her auch wieder, muss man sagen. Aber generell die Gesamtgemengelage kriegt die Mannschaft nicht von den Schultern.
Markus Krösche hat ja jetzt auch noch mal nachgelegt, hat dann gestern nach dem 2-3 gegen Stuttgart auch gesagt, naja, so Abwehrverhalten, das lernt man in der C-Jugend. Also das erinnert ja schon ein bisschen an Franz Beckenbauer, legendäre Worte von vor 25 Jahren so ungefähr.
Ja, und man muss ja bei der Abwehr auch ganz klar sagen, es ist ja erstmal, wenn man sich rein die Abwehrkette anschaut, wie sie personell aufgestellt wird, auf den ersten Blick keine schlechte Abwehr. Du hast da Spieler mit internationaler Erfahrung, sei es Rasmus Christensen, sei es Robin Koch, sei es Arthur Theat. Das sind ja erstmal Namen, die sich im Bundesliga-Regal von nur wenigen verstecken müssen. Die Problematik liegt da, glaube ich, eher eine Reihe davor. Und, das muss man auch sagen, wenn eine Abwehr so instabil ist, mit aber Namen, die erstmal wohlklingend sind, dann muss man auch, wenn ich Dino Topmöller in vielen Dingen auch in Schutz nehmen würde als Trainer der Eintracht, ist das sicherlich auch eine Thematik, die dem Trainer ein Stück weit anzulasten ist.
Auf den kommen wir natürlich auch gleich nochmal zu sprechen. Aber du hast die Namen angesprochen. Robin Koch, immerhin Nationalspieler, der will zur WM. Also im Moment liefert er keine besonderen Bewerbungsschreiben ab.
Ja, es ist für ihn eine Saison irgendwie, die absolut nicht nach Wunsch verläuft, und er schafft es auch nicht, sich herauszuheben dort. Das ist natürlich auch schwierig, wenn in einem gesamt sehr fragilen Gebilde die Nebenmänner vielleicht auch dann verunsichert sind, dann selber hervorzustechen, aber dieser Turnaround ist eben noch nicht gelungen, und damit schreibt er, wie du schon sagst, kein adäquates Bewerbungsschreiben an Julian Nagelsmann, der ja in der Abwehr einige gute Jungs zur Auswahl hat. Also das darf man ja auch nicht verneinen, und insofern dieser WM-Zug für Robin Koch, da ist er zumindest mal ein bisschen unpünktlich aus der Haustür gegangen, wenn man in diesem Bild bleiben möchte.
Ein bisschen Zeit hat er ja noch, vielleicht was zu reißen. Im März geht's ja dann erst wieder mit der Nationalmannschaft weiter, aber die Bewerbungsschreiben bisher waren nicht so, dass Julian Nagelsmann jetzt unbedingt sagen muss, der muss mit. Den Torwart hast du auch schon angesprochen. Wenn sowieso das ganze Gebilde fragil ist und dann steht im Tor noch jemand, der durchaus Talent hat, das hat er ja in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart auch bewiesen, der gute Kauer Santos mit einigen guten Paraden, aber dann hat er doch wieder immer so dicke Böcke drin, wie gestern dann in der ersten Halbzeit, wo er rausläuft, einen Ball fängt und ihn ja fallen lässt. Also man kann ja bei ihm schon fast sagen, jeder Fehler, den er macht, jeder Bock, führt dann auch unweigerlich zum Gegentor.
Ja, also der Mann tut mir ehrlicherweise wirklich leid, und das will man ja als Fußballer eigentlich nicht, weil ich halte Kauer Santos auch von dem, was er an Anlagen und an Potenzial mitbringt, für einen richtig, richtig guten Keeper, und das hat er ja in der Rückserie vergangener Saison bis zu seiner Verletzung auch gezeigt, und als er dann auch reinrotiert ist zwischenzeitlich für Kevin Trapp, man erinnere sich vielleicht an das Spiel relativ zu Beginn der letzten Saison gegen Istanbul, in Istanbul, da hat er wirklich eine hervorragende Leistung gebracht, hat möchte das auch bemühen, Weltklasse gehalten. Und da hat man gesehen, wo es hingehen kann mit ihm. Und jetzt muss man halt als Eintracht Frankfurt, da hat man die Entscheidung gefällt, ihn ins Tor zu stellen. Das wird sicherlich die sportliche Ebene gehabt haben, was das eben angesprochene Potenzial angeht, aber auch die Ebene, vielleicht können wir den mal teuer wieder loswerden und damit einen ordentlichen Gewinn erzielen, worüber die Eintracht ja auch sich in diese Lage gebracht hat, in der sie jetzt ist, dass sie eben Transfererlöse erzielt haben. Und diese zwei Ebenen musst du jetzt halt zusammenbringen, und du musst dem Jungen Zeit geben und diese Fehler akzeptieren. Und dafür hat man sich dann jetzt entschieden. Es wäre ein Riesenfehler, ihn jetzt nach den zwei Spielen irgendwie wieder anzuzählen. Es wäre in meinen Augen genauso ein Fehler, ihn im Laufe dieser Rückrunde wieder rauszunehmen, wenn er jetzt nicht jedes Spiel so patzt wie gegen Stuttgart, weil du ihm auch einfach in seinem Alter Sicherheit geben musst. Und man hat sich jetzt halt entschieden, in der Winterpause dieses Risiko einzugehen. Es ist jetzt einmal nicht gut gegangen gegen Stuttgart und hat für mein Empfinden, dadurch, dass Stuttgart vorher nicht so wirklich zu Torchancen gekommen ist, mit diesem Fehler die Stuttgarter auch ins Spiel zurückgeholt. Und da hat er dann eben seinen Anteil. Aber genauso kann er die Spiele gewinnen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er die Spiele in der Rückrunde auch gewinnen wird. Und dann am Ende musst du abwägen, funktioniert diese Kosten-Nutzen-Rechnung für uns als Eintracht Frankfurt, und stabilisiert er sich, aber für mein Empfinden muss er das Vertrauen jetzt auch durchgängig bekommen, weil so ein Wechsel nochmal, wie er in der Hinrunde dann passiert ist auf Michael Zetterer, hat man gesehen, A, der verpufft relativ schnell, weil es davor eben auch nicht stimmt, und B, nimmst du beiden Keepern damit das Selbstbewusstsein, weil Michael Zetterer, der hat das zwar sehr sportlich genommen nach dem, was Dino Topmöller uns auf der damaligen Pressekonferenz erzählt hat, aber so richtig glücklich wird er darüber trotzdem nicht sein, und so richtig was für sein Selbstbewusstsein getan wird diese Entscheidung auch nicht haben.
Definitiv nicht. Und man muss ja vielleicht zur Ehrenrettung von Kauer Santos auch sagen, 36 Gegentore, ja, das klingt viel nach 17 Spielen, aber sie sind ja nicht allein seine Schuld. Er hat seine Böcke da drin gehabt, aber was soll so ein junger Mann auch machen, wenn das System vor ihm irgendwo auch instabil ist und er ständig in irgendwelche 1-zu-1-Situationen dann auch rein muss und dann zwangsläufig ja auch zum Teil Fehler machen muss, auch wenn das jetzt gestern keine 1-zu-1-Situation war, wo dieser Fehler kam oder zumindest nicht damit zusammenhängt, dass da jemand frei vor ihm aufs Tor lief. Das hatte andere Gründe, aber es trägt ja alles nicht zur Stabilisierung eines 23-Jährigen, glaube ich, ne, bei.
Genau, ja. Also es ist, genau das ist ja die Thematik letztendlich, dass du ja auch, was ich gerade gesagt habe, diese bewusste Entscheidung getroffen hast, in dem Wissen, dass davor vielleicht ein Sechser fehlt, der Defensive nochmal mehr Stabilität verleiht, weil wenn man das Spiel gestern gegen Stuttgart sich anschaut, da waren auch ganz viele Löcher im Mittelfeld, wodurch einfach Situationen entstanden sind oder dass zu wenig Druck auf den ballführenden Spieler war, der dann entscheidende Pässe hinter die Kette hat spielen können. Also das betrifft ja dann nicht nur die Innenverteidigung oder nicht nur die Schienenspieler oder ähnliches, sondern das das ist ja ein gesamtdefensives Gebilde. Auch das hat Dino Topmöller nochmal herausgestellt, als er mit uns gesprochen hat und hat gesagt, es betrifft nicht nur die Abwehrkette. Und das trägt dann, wie du sagst, nicht zur Sicherheit eines Keepers bei, der ja schon mal in dieser Saison degradiert wurde, das muss man auch sagen. Und man hat ja dann auch gestern gesehen, nach dem Fehler, nach dem Gegentor, wie unsicher er war. Es gab diese eine Szene, als, lass mich lügen, ich weiß nicht, ob es Undaf war, aber ein Stuttgarter auf jeden Fall auf ihn zuläuft und er, wenn er konsequent aus dem Tor kommt, eigentlich den Ball relativ leicht aufnehmen kann, sich dann aber dafür entscheidet, wieder zurückzugehen, um dann doch aus dem Tor herauszukommen. Dann gab es noch ein kleines Wortgefecht mit Arthur Theat. Also die Verunsicherung greift natürlich jetzt deutlich schneller um sich und das ist eben dieses Gesamtgebilde. Man ist ein Risiko eingegangen, ihn ins Tor zu stellen. Ich glaube trotzdem daran, dass wenn er in seine Routinen kommt und wenn er dann 2-3 Spiele hat, jetzt wo er diese Patzer abstellen kann, dass er auch der bessere Torwart sein kann als Michael Zetterer und über die Rückrunde sich diese Entscheidung auch bezahlt machen kann.
Du hast dieses Wortgefecht mit Theat angesprochen, beziehungsweise es war ja eigentlich ein Monolog von Theat, der da sehr, sehr deutlich wurde, offenbar, wenn man Lippen lesen konnte. Also das war schon nicht sehr nett und auch der Torwarttrainer soll sich ja auch noch geäußert haben in Richtung Kauas Santos. Das hilft jetzt aber auch nicht unbedingt, wenn dann solche Kritik kommt, auch wenn Krösche und Topmöller den Jungen in Schutz genommen haben. Aber wenn das aus der Mannschaft dann sofort dieses Feedback kommt, das ist jetzt auch nicht unbedingt pädagogisch nachvollziehbar. Natürlich, die wollen alle gewinnen, aber das trägt ja zur Stabilisierung und auch zur Festigung des Gesamtgebildes nicht unbedingt bei.
Ja, also ich glaube, da muss man die zwei Sachen natürlich unterscheiden. Auf dem Platz, Arthur Theat ist natürlich aus der Emotion raus, der sich natürlich auch da hinten eine Stabilität wünscht. Wer mag es ihm verübeln als Abwehrspieler? Was Jan Zimmermann, der Torwarttrainer, gesagt hat, habe ich ehrlicherweise gar nicht mitbekommen jetzt nach dem Spiel. Vielleicht kannst du mich da nochmal abholen.
Wörtlich habe ich es jetzt auch nicht. Es wurde nur berichtet, dass der auf jeden Fall seinem Unmut, sagen wir es vorsichtig, sehr deutlich Luft verschafft hat.
Das ist dann natürlich, wenn dem so ist, wie gesagt, eine Ebene, wo ich dann nicht verstehe, dass es passiert, weil nach zwei Spielen, wo du dich dafür entscheidest, dieses Risiko ins Kauf zu nehmen, das dann öffentlich im Zweifel sogar kundzutun, das hilft ja dem Keeper dann auch nicht. Also wenn das tatsächlich bewusst öffentlich kundgetan wurde und jetzt nicht von innen nach außen getragen wurde, sage ich mal, dann ist es, glaube ich, nicht die richtige
Maßnahme. Es war kein Interview, so viel habe ich zumindest gesehen. Es wurde berichtet, dass er sich da aber auf jeden Fall dem Jungen gegenüber entsprechend lautstark geäußert haben soll. Okay. Aber ist ja auch egal, das ist verständlich in der Emotion, aber es hilft natürlich nicht. Hilft es denn eigentlich überhaupt? Weil Markus Krösche hat gesagt, naja, wir wollen ja einen offensiven Torhüter haben. Hilft denn so ein offensiver Torhüter überhaupt in dieser Gesamtkonstellation bei Eintracht Frankfurt? Wenn du so ein brüchiges System hast, brauchst du da auch noch einen Torwart, der eher offensiv denkt oder nicht einer, der dann, sollte da nicht lieber einer stehen, der dann doch eher auf Nummer sicher geht?
Ja gut, wenn wir jetzt Michael Zetterer als denjenigen sehen, den wir als Nummer sicher gehen, der hat auch seine 6 Dinger gefressen gegen Leipzig und der hat auch seine Gegentore und seine Momente gehabt in der Hinrunde. Köln hat da auch ein Gegentor mit verschuldet. Also es ist ja nicht so, dass man die Entscheidung hat zwischen einem Keeper, der wahnsinnig gut gehalten hat, keine Fehler gemacht hat und der andere sich jedes Spiel selber einen reingeworfen hat. Sondern da liegen die Spannbreiten sozusagen relativ nah beieinander und dann würde ich mich auch für denjenigen, glaube ich, mit dem höheren Potenzial am Ende des Tages entscheiden. Und die Eintracht will ja auch prinzipiell, auch wenn sie davon gestern zwischenzeitlich abgekehrt sind und auch gegen Dortmund davon zwischenzeitlich abgekehrt sind, sie will ja eigentlich hinten rausspielen. Sie möchte einen spielerischen Aufbau machen, haben dafür eigentlich auch gute Leute, wenn jetzt Nathaniel Brown nicht ausfällt, so wie gestern, einen sehr spielstarken auf der linken Seite, haben mit Robin Koch einen, der zwar gute lange Bälle schlagen kann, aber eigentlich willst du flach aufbauen, willst über deine Sechser aufbauen, wenn dann Hugo Larsson mit dabei ist und Skiri, zwei, die auch ein Spielaufbau in die Hand nehmen können, zumindest wenn sie sich in der richtigen Form befinden. Und dann verstehe ich auch, dass du einen Kauas Santos da drinstehen haben willst, der fußballerisch wirklich über jeden Zweifel erhaben ist und da einen guten Ball hinten rausspielen kann, der auch gute Halbbälle spielen kann. Das verstehe ich alles. Man muss halt immer, und diese Frage hast du ja auch gestellt, gucken, ob das gerade in den Gesamtkontext reinpasst. Und natürlich ist es der Anspruch von Dino Topmöller, diese Mannschaft weiter und nicht zurückzuentwickeln. Ich glaube, an manchen Stellen hat man sich da halt selber so ein bisschen schwer getan, dann den spielerischen Ansatz zu wählen, weil dann eben, wie eben angesprochen, gegen HSV das auch mal schiefgehen kann. Ich glaube, das Ganze steht halt unter dem Großbegriff Sicherheit, weil wenn du Sicherheit hast, hast du hinten vielleicht mehr Selbstbewusstsein, deine Klasse zu zeigen mit Kauas Santos, hast mehr Sicherheit, den spielerischen Ansatz zu wählen und auch erfolgreich zu wählen hinten raus, weil du ja grundsätzlich diese Qualität hast. Aber diese Sicherheit musst du halt gewinnen. Und das ist dann halt die Gretchenfrage, ob du die gewinnst über, wir hauen erstmal alles hinten weit raus und hoffen, dass vorne ein 1,75 Calimuendo die Bälle festmacht. Oder gewinnst du die über, wir akzeptieren ein, zwei Fehler, aber entwickeln unser Spiel weiter. Und da möchte ich nicht in der Haut von Dino Topmöller stecken. Bin aber kein Freund von langen Bällen, so viel kann ich verraten.
Nee, das sind die wenigsten. Ich meine, wer Fußball liebt, möchte vielleicht lieber was anderes sehen. Auf jeden Fall. Aber Dino Topmöller, natürlich interessant. Warum kriegt er das der Mannschaft nicht beigebracht? Warum kann er das nicht umsetzen, was jetzt auch Axel Hellmann dann in diesem Podcast Ende des letzten Jahres gefordert hat, was wir schon zitiert hatten?
Ja, wenn ich das wüsste, dann könnte ich mich vielleicht beim Verein als Berater anbieten in einer netten Gehaltsstufe. Es ist auch da wieder ein sehr vielschichtiges Thema, wie ich finde. Ich glaube, dir fehlt einfach ein stabiler Sechser und vor allem einer mit einer defensiven Abräumerqualität bei der Eintracht. Den hast du aktuell nicht. Und du siehst auch, dass da zu viele Räume entstehen in Momenten, wo eigentlich keine Räume entstehen dürfen. Da waren gestern viel zu oft auch Löcher, weil die Sechser auf ziemlich gleichen Ebenen spielen. Also du hast dann nicht den etwas zurückgezogenen, beispielsweise Skiri und den etwas hervorstechenden Heulund. Die hast du natürlich im Laufe der Partie immer wieder. Aber du hast halt eben auch diese Momente, wo sie beide stark nach vorne schieben. Und dann hast du ein Riesenloch im Mittelfeld. Und ich glaube, da fehlt es einfach so ein bisschen A, an einem Spielertypen und B, an der Abstimmung. Und das lässt die Abwehr allein. Und mittlerweile wissen das die Teams natürlich auch und können das viel bewusster angreifen als noch zu Beginn der Saison, wenn man sich den Beginn anschaut, der war ja berauschend. Ich glaube, 4-0 gegen Bremen zum Auftakt gewonnen in der Champions League, 5-1 gegen Galatasaray. Das Spiel durfte ich damals kommentieren. Das war Wahnsinn. Ja. Und dann kommt halt irgendwann dieser Bruch und die Mannschaften sehen das. Und da musst du jetzt natürlich eine Lösung finden. Und ich bin mir sehr sicher, dass Markus Krösche sehr aktiv gerade unterwegs ist, diesen Sechser zu holen, weil das, glaube ich, schon ein Schlüssel für die Eintracht sein kann. Dann musst du natürlich auch systematisch als Trainer das Ganze richtig aufstellen. Aber ich glaube, diese Personalie des defensiven starken Sechsers, die ist schon ziemlich entscheidend, um da wieder eine Stabilität auch bei der Eintracht reinzubekommen.
Den muss man natürlich finden auf dem Transfermarkt. Aber wer, wenn nicht Markus Krösche, wüsste da bestimmt noch jemanden, den er da vielleicht verpflichten könnte. Der Kollege Marc Heinrich von der FAZ, der war Ende November bei uns hier im Podcast und der hatte dann auch gefordert, also 5 neue sollte die Eintracht auf jeden Fall haben. Und er hatte auch den von dir adressierten Sechser dann natürlich auch gefordert. Ist die Frage, ob der dann eben zu finden ist. Ansonsten die Aktivitäten auf dem Transfermarkt, sind die Stand jetzt, noch ist das Transferfenster ja etwas mehr als 2 Wochen offen, dann schon ausreichend mit Ausnahme des Sechsers oder müsste da auch ein Innenverteidiger vielleicht noch kommen?
Da ist man sich sehr unsicher tatsächlich, auch in der Medienlandschaft rund um Frankfurt. Die einen sagen, man braucht eigentlich keinen Innenverteidiger, weil wir haben die oder wir haben in Frankfurt die guten Namen auch, die bewiesen haben, dass sie auf einem Niveau auch spielen können. Mit, wenn man sich anschaut, in der Fünferkette spielen dann potenziell Theat, Koch und dann wahlweise Collins Christensen, je nachdem wie die rechte Schiene, die wurde ja immer öfter von Doan jetzt auch besetzt, besetzt wird. In der Viererkette dann mit Theat und Koch. Du hast mit Namdi Collins einen super talentierten Mann, der in der Hochform für die DFB-Elf nominiert wurde. Du hast links Nathaniel Brown, einer, der von halb Europa umworben wird. Also das ist jetzt in der ersten Garde und auch in der ersten Nachrückgarde nicht so verkehrt. Amenda ist auch ein Schweizer Nationalspieler, den du als Backup und im Zweifel Backup hast, wenn alle fit sind. Ja. Also das ist ja nicht so verkehrt von den Namen, die du dir anschaust. Die sind halt im kollektiven Formtief und das jetzt halt seit einer zu langen Zeit. Und dann ist da wieder die Frage, ob du über einen Transfer die Leute wachrütteln kannst und über eine Veränderung damit den Konkurrenzkampf wieder anregen kannst. Oder ob du sagst und interpretierst, so wie ich das eher tun würde, die Stabilität kommt nicht von der individuellen Qualität oder die Instabilität kommt nicht von der individuellen Qualität, sondern eben von dem fehlenden, von der fehlenden Sicherheit im Mittelfeld davor. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob du unbedingt noch einen Innenverteidiger da jetzt reinsetzen musst. Das würde ich eher beneinen, sondern alles auf den Sechser, den es unbedingt braucht.
Bisschen Geld ist ja auf der hohen Kante bei der Eintracht, also der Ekitike-Transfer, da hat man sich ja ein kleines Polster geschaffen. Aber der Axel Hellmann, der hatte ja auch Markus Krösche in seinem Rundumschlag dann mit erwähnt, hat auch gesagt, naja, wir haben jetzt auf dem Transfermarkt auch nicht nur Granaten geholt. Wahi, der ist ja jetzt auch schon wieder weg, den meinte er mit Sicherheit, aber das ist ja dann auch schon ein kleines Zeichen in Richtung Markus Krösche. Hat er den ja damit jetzt auch schon indirekt, angezählt vielleicht noch nicht, aber schon ins Achtung gestellt?
Das glaube ich überhaupt nicht, weil dafür hat Markus Krösche viel zu gute Arbeit über die letzten Jahre geleistet, wenn man sich überlegt, wen der alles verpflichtet hat. Man muss ja nur mal auf den eben angesprochenen Hugo Ekitike kommen. Der kam gefühlt als Pflegefall, der gerade mal 20 Minuten kicken konnte nach Frankfurt und geht dann anderthalb Jahre später für 95 Millionen Euro zum FC Liverpool und ist auch da einer der Leistungsträger. Dann hast du einen Omar Marmoush, der in der Bundesliga ab und an mal Tore geschossen hat. Den baust du da ein Jahr auf und dann geht der für 75 Millionen Euro zu Manchester City und hat auch da zumindest im ersten halben Jahr richtig geballt. Mhm. Und insofern, das Auge, glaube ich, hat Markus Krösche nach wie vor. Aber es ist jetzt eben auch ein, zwei Mal schiefgegangen, der eben von dir angesprochene Eli Wahi. Das ist auch wirklich mir ein Rätsel, weil der kommt zu seinem neuen Verein, trifft nach 7 Minuten und das ist sehr sehenswert. Also aus Frankfurter Sicht kann man eigentlich nur hoffen, dass der jetzt da einen guten Ball spielt, die noch einigermaßen die Ablöse wieder reinkriegen. Aber da hat es ja auch, was man so hört, charakterlich dann nicht mehr gestimmt und was die Arbeitseinstellung angeht, ähnliches bei Michy Batshuayi. Und natürlich ist Markus Krösche, um auf den Punkt wieder zurückgekommen, damit gemeint, aber ich glaube eher, dass er als Kollateralschaden damit gemeint ist, als tatsächliche Anzählung seines Postens und seiner Person.
Denn er hat ja jetzt auch schon wieder geliefert mit Younes Ebnutalib, ja auch einen Spieler aus Elversberg geholt, der auch sofort beim Debüt getroffen hat, jetzt sich aber gegen Stuttgart leider gleich nach 20 Minuten verletzt hat, möglicherweise länger ausfällt. Weißt du da inzwischen schon genaueres?
Also wir haben noch keine genauere Info, was die Verletzung jetzt angeht. Ich werf gleich nochmal einen Blick aufs Handy, ob da inzwischen was passiert ist. Aber die Pressekonferenz nach dem Spiel klang jetzt nicht so richtig positiv von Dino Topmüller. Also ich dachte erst, als ich das gesehen habe, der läuft doch relativ rund da draußen wieder vor der Auswechselbank. Hab mir da jetzt nicht so große Gedanken in An- und Abführung gemacht. Aber Dino Topmüller hat auf der Pressekonferenz sinnhaft gesagt oder hat inhaltlich annähernd zitiert gesagt, es sieht jetzt nicht so wirklich gut aus. Müssen wir mal gucken. Morgen geht jetzt MRT. Und jetzt wird er in diesen Minuten wahrscheinlich in der Röhre liegen. Aber es sah jetzt nicht so aus oder hörte sich nicht so an, als wenn man davon ausgeht, ja, der hat einen kleinen Schlag abbekommen, einen kleinen Pferdekuss. Am Freitag steht er wieder auf dem Platz. Also ich denke, das wird dann schon ein Thema sein, was dann sich eher über Wochen erstreckt, in der Hoffnung, dass es aus Frankfurter Sicht keine Monate werden. Weil das wäre natürlich nach dem Start, den er da hatte, also das muss man sich ja auch mal anschauen. Der ist ja in Frankfurt groß geworden hier, ist ein Frankfurter Jungen, hat für Rot-Weiß gespielt, in Heddernheim das Fußballspielen gelernt. Dann spielt er vor einem Jahr in der Regionalliga für den FC Gießen und geht dann über Elversberg zur Eintracht, trifft dort gegen Borussia Dortmund auf eine Art und Weise, die auch echt cool war. Also das wäre schon wirklich extrem bitter, wenn du diesen Schub, den er hat und diesen Flow, den er hat, da mit einer Verletzung rausnehmen würdest. Was ja auch seine erste größere Verletzung wäre, wenn es eine größere ist, was erschwerend auch noch hinzukommt, was irgendwie alles aber auch wieder ins Gesamtbild dieser Saison der Eintracht passen
würde. Ich wollte gerade sagen, es passt tatsächlich zur aktuellen Lage. Aber was auch dazu passt, ist, dass dann einer reinkommt, der dann auch sein Debüt macht und auch gleich das Tor schießt. Ayubi Aimaimouni Eshguyab heißt er, ne? Der Name ist ein bisschen schwierig, aber Jupp nennen sie ihn in Frankfurt.
Das macht uns Journalisten dann auch ein bisschen einfacher. Ja. Ich habe, als ich über die Neuzugänge gesprochen habe bei uns im Radioprogramm beim Hessischen Rundfunk, habe ich, glaube ich, 10 Minuten da unten gesessen, habe diesen Namen immer gebetsmühlenartig vor mir hergesagt, bis mir dann Dino Topmüller einen Tag später bei der PK gesagt hat, ja, wir nennen den Jupp. Und dann dachte ich, alles klar, da muss ich mir keine Gedanken mehr machen, das ist der Jupp. Ich sage ihn einmal zu Beginn der Übertragung, hier nicht wundern, das ist der Name mit den Untiefen, ich nenne ihn Jupp. Und dann passt es, aber unfassbar beeindruckend auch da wieder, ne? Der kommt aus der dritten Liga von Hoffenheim 2. Und mit seiner ersten Ballaktion macht er das so cool gegen einen Verein wie den VfB Stuttgart, der aktuell ja auch wirklich eine Erfolgswelle reitet. Leverkusen hochgeschlagen, jetzt die Eintracht. Das war sehr beeindruckend und das hätte ich ehrlicherweise auch nicht gedacht, weil bei den Stürmertransfers bis Kalimuendo habe ich auch gesagt, da kommt jetzt einer, der hat ein halbes Jahr auf Zweitliganiveau nachgewiesen, dass er Tore schießen kann, mehr nicht mit Ebnatulip oder einer aus der dritten Liga mit Jupp. Um das direkt mal zu nutzen. Und das habe ich noch nicht als die große Lösung gesehen, aber beide haben getroffen. Insofern hat Markus Krösche mich da auch wieder Lügen gestraft und zeigt auch wieder, die Journalisten können viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber final weiß dann vielleicht doch Markus Krösche oder Dino Topmüller das ein oder andere mehr.
Deshalb auch dieses Anzählen, was ich vorhin gefragt habe, natürlich da schon allein wieder relativiert, weil wer solche Perlen ausgräbt, der kann dann eigentlich über jeden Zweifel nur erhaben sein. Aber ist Jupp aus deiner Sicht einer, der dann, vor allen Dingen Ebnutalib jetzt erstmal ersetzt, aber dann auch langfristig auch eine ähnliche Entwicklung machen kann? Das wäre ja wieder so ein Offensivwunder. Wir wollen jetzt noch nicht zu früh zu hoch schreiben oder zu hoch sprechen, aber die Anlagen hat er auf jeden Fall.
Er hat die Anlagen, ich würde ihn aber gar nicht so sehr mit Ebner Tulip, glaube ich, ins Verhältnis setzen, sondern eher mit Jean-Mathieu Baoya, der ja auch sehr ähnlich zur Eintracht gekommen ist, als ein sehr junger, hochveranlagter, schneller Flügelspieler, der auch super gestartet ist in die Saison, aber dann auch sehr nachgelassen hat. Und ich glaube, der Jupp, der ist so ein bisschen dafür auch gedacht, diesen Baujahr-Weg zu gehen und den jetzt in den letzten Monaten auch wirklich sehr formschwachen und unglücklich auftretenden Baujahr wieder ein bisschen Beine zu machen. Und das hat ja gestern schon mal funktioniert im Sinne von der Leistung von Eshkuyab, mit Amaimouni Eshkuyab. Aber ich glaube, das ist dann eher diese Rolle, die er einnehmen soll. Und im Sturmzentrum ist halt Kalimuendo der, der es reißen muss. Ja. Und alle beten jetzt zum Himmel, dass A, Ebner Tulip nicht lange ausfällt und B, Johnny Burkhardt es dann vielleicht doch schafft, seine Verletzung relativ zeitnah auszukurieren.
Stimmt, der ist ja auch noch in der Hinterhand. Also diese Sturmmisere natürlich hat den Verein dann auch zum Handeln gezwungen in der Winterpause eben da was zu machen und jetzt mal gucken, was da noch kommt, um dieses stabile System dann aufzubauen, was die Eintracht braucht, was vor allen Dingen auch Dino Toppmöller braucht, um ja selber auch aus der Kritik rauszukommen. Er ist sicherlich der Mann, der das schaffen kann. Er hat ja auch bei der Eintracht bisher große Arbeit geleistet, die Erfolge der letzten Jahre sicherlich auch ihm dann mit zuzuschreiben, aber wenn es jetzt nicht laufen sollte, jetzt kommt als nächstes ein Spiel gegen Werder Bremen zum Start der Rückrunde. Danach geht's auswärts zu Karabakh Aktam. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Vergnügungsreise. Dann Hoffenheim, Tottenham in der Europa League, Leverkusen, Union, Gladbach, die Bayern. Also das sind ja auch Spiele, wo geliefert werden muss, vielleicht mit Ausnahme der Bayern jetzt mal.
Ja, also der Schedule, der jetzt auf dem Feld steht für die Eintracht, der ist natürlich echt fies, muss man sagen. Und bei Dino Toppmöller tue ich mich wirklich schwer, weil auf der einen Seite muss man ihm einfach auch mal zugutehalten, der Mann kommt nach Frankfurt und am letzten Tag des Transferfensters wird ihm Kolo Muani weggenommen. Das ist schon nicht ganz leicht und dann hast du das Riesenglück, dass er halt ein Stürmerflüsterer ist und es schafft, einen Marmoush so auf eine Fahrt zu bringen, dass der halt diese Entwicklung genommen hat, die wir eben besprochen haben. Dann bekommt der Ekitike dazu, baut den ein halbes Jahr auf, dass der dann auch anfängt, richtig geil zu kicken, dann geht der auch weg zu Liverpool. Also und in der Phase erreicht er trotzdem mit der Mannschaft, erreicht er die Europa League, erreicht er die Champions League über die Liga. Nur mal so, der hochverehrte Herr Glasner hier in Frankfurt, der die Europa League gewonnen hat, der ist übrigens in der Liga in der gleichen Saison, glaube ich, Elfter geworden oder sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass die Eintracht da regelmäßig und in dieser Regelmäßigkeit oben in den Top 6, Top 7 stand. Und auch jetzt steht er ja auf Rang 7 der Tabelle und hat gegen ein Dortmund, was diese Saison, glaube ich, eine Niederlage hat hinnehmen müssen im Pflichtspielen, hat er am Rande der Niederlage gehabt und dann sehr unglücklich 3-3 gespielt. Aber das muss man dann eben auch als solches mal wahrnehmen. Und gegen Stuttgart hat er am Ende verloren. Und man spricht natürlich über die Gegentore, die dem Trainer dann auch angelastet werden, ein Stück weit auch zu Recht angelastet werden. Aber wenn man sich das versucht, ganz nüchtern mal die Emotionalität abseits zu betrachten, dann ist das nicht schlecht, was der da macht und ist auch teilweise in den Umständen, die er da präsentiert bekommt, im Vergleich mit der Erwartungshaltung. Natürlich sind die Umstände besser als in Heidenheim, aber die Erwartungshaltung ist auch eine andere. Und ich glaube, die große Problematik ist, dass man das Gefühl hat, da ist mehr drin, weil man zwar gute Spiele gegen gute Teams macht, aber dann tut man sich schwer in Heidenheim, tut man sich schwer gegen Augsburg, gewinnt das gerade so mit Hängen und Würgen. Man spielt 1-1 in Hamburg und man denkt sich so, ja gut, das sind eigentlich die Spiele, wo du die Punkte holen musst. Und das ist so ein Rückfall wieder in die Eintracht-Zeiten, wie man sie dann auch unter Olli Glasner beispielsweise erlebt hat, dass du diese Must-Win-Spiele halt nicht gewinnst oder zum relevanten Anteil nicht gewinnst. Und da verliert man in Frankfurt dann ab einem gewissen Punkt die Geduld. Aber an sich, wenn du dir ganz nüchtern die Toppmöller-Amtszeit anschaust, dann ist die sowohl auf einer Spielerentwicklungsebene extrem erfolgreich, als auch auf einer sportlichen Ebene erfolgreich. Er muss halt jetzt den Turnaround schaffen, weil der Trend von einem Sieg aus 8 Spielen ist natürlich nicht ideal. Und die Abwehrproblematik haben wir schon besprochen. Und das ist jetzt, glaube ich, was, wo er die berühmt-berüchtigte Reaktion, die er gerne auch anspricht, dann auch selber ein Stück weit zeigen muss. Aber was bleiben ihm für Möglichkeiten? Er hat in der Abwehr auch schon viel versucht umzustellen und den Sechser kann er sich nicht herzaubern. Aber mich stimmen diese Spiele gegen Dortmund und Stuttgart jetzt auf einer sportlichen Ebene gar nicht so pessimistisch, abseits der Gegentore, weil man eben gegen zwei gute Teams hat mithalten können und sie am Rande der Niederlage oder zumindest am Rande des Unentschieden hatte, mit Abstrichen bei Stuttgart, weil da darf Dennis Undorf das Spiel auch vorher entscheiden und dann kommst du gar nicht in die Situation.
Und da war dann wieder Kauer Santos da, der das eben dann verhindert hat. Aber die Saisonziele angesichts des Abstandes auf Platz 3 sind es im Moment 6 Punkte, auf Platz 4 nur 3, glaube ich. Oder also von daher, es ist alles noch in greifbarer Nähe, nur Die Stabilität muss her, damit eben diese Gegentorflut gestoppt wird und eben auch vor allen Dingen last minute nicht noch was aus den Händen gerät.
Genauso ist es. Jetzt muss man die Tabelle natürlich ein bisschen mit Vorsicht lesen, weil ja noch Nachholspiele dann anstehen. Leverkusen, HSV gestern abgesagt, Leipzig, glaube ich, letztes Wochenende von der Absage betroffen. Aber sie haben sich das erste Mal in der Vereinsgeschichte über die Liga für die Champions League qualifiziert letzte Saison. Ich glaube, ihm daraus einen Strick zu drehen, wenn er das diese Saison nicht schaffen sollte, das wäre gegenüber Dino Toppmöller auch nicht fair. Und es ist auch nicht so, dass die Eintracht einen Kader stehen hat, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein Top-4-Kader und der muss ohne Wenn und Aber da rein. Und das Europa-League-Finale 2027 findet in Frankfurt statt. Also ich glaube, keiner hier ist böse im schönen Herzen von Europa, wenn Dino Toppmöller sich dann nur, und das sind wirklich ganz fette Anführungsstrichen, für die Europa-League qualifiziert. Auch das wäre eine sehr erfolgreiche Saison. Mhm. Und dann versuchst du halt in deinem Lieblingswettbewerb ein Finale Doran zu erreichen und das erfolgreicher zu bestreiten als die Bayern 2012. Also ich bin weit weg davon, einen Fatalismus aufzumachen, nur weil Platz 4 vielleicht jetzt ein bisschen weiter wegrückt.
Was heißt Finale daheim auf Hessisch? Wir haben das mit Marc Heinrich auch versucht zu eruieren. Er war sich auch nicht so ganz sicher. Ist, glaube ich, auch kein gebürtiger Hesse gewesen. Du bist auch kein Hesse, ne? Oder?
Ich bin zwar gebürtiger Hesse, aber meine Eltern sind keine Hessen, aber deshalb bin ich mit dem Akzent nicht ausgewachsen. Ich würde sagen, Finale daheim, daheim muss es sein eigentlich. Daheim.
Ja, irgendwie so.
Ich bin kein hessischsprachig. Jetzt kriege ich nachher von meiner Frau wieder auf den Säcke, weil die ist wirklich hessischsprachig aufgewachsen. Da muss ich nochmal nachfragen.
Aber das wäre natürlich ein Ziel, was die Frankfurter sicherlich einpeilen würden. Und das wäre dann auch etwas, ja, was Dino Toppmöller, ja, retten können wir noch nicht sagen, aber wo auf jeden Fall gesagt würde, Europa League wäre ein okayes Ziel, wäre ein okayes Ende dieser Saison. Da gehen sie mit, da braucht niemand entlassen werden.
Das denke ich auch. Ich glaube, es ist der Hahn, ehrlicherweise. Finale der Hahn.
Dann drücken wir die Daumen, gucken mal, was weitergeht. Wie siehst du denn jetzt das Spiel gegen Werder Bremen? Was erwartest du da? Auch glaskugelmäßig, also, glasnerkugelmäßig, nee.
Da muss man vorsichtig sein in Frankfurt. Naja, also das müssen sie gewinnen. Und ich glaube, sie können es auch gewinnen, weil, um das Ganze auch positiv zu drehen, man sieht das gerade relativ kritisch, alles, was bei der Eintracht passiert. Aber sie haben eine Qualität, sie haben auch ein Spiel, was funktioniert. Und sie haben jetzt gegen zwei Top-Teams, das muss man ja auch auf der positiven und auf der Haben-Seite erwähnen, haben sie 5 Tore gemacht. Also es ist ja nicht so, dass da alles schlecht ist. Und ich glaube, dass Werder Bremen da jetzt vielleicht die richtige Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt sein kann. Ich glaube nicht, dass es ein Leckerbissen wird, weil Bremen jetzt auch nicht ganz einfach zu bespielen ist. Aber am Ende des Tages ist das ein Spiel, was die Eintracht, glaube ich, um den inneren Frieden wieder ein bisschen zu schaffen, gewinnen muss. Und ich bin aber optimistisch, dass sie es auch gewinnen werden.
Ein Tor mehr schießen, als sie hinten kassieren.
Das ist
eine Anforderung, aber sie haben den zweitbesten Sturm der Liga stand jetzt. Von daher, das sollte vielleicht möglich sein. Wir werden es beobachten hier auch im Fever Pitch Podcast. Ich sage vielen Dank an Daniel Höhr vom Hessischen Rundfunk.
Sehr gerne.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.